Sure Fix. Neues vom Klassenteam Berufsvorbereitung an der Berufsschule in Bayern.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt Situationen im Alltag der Berufsvorbereitung, die auch sonderpädagogische Fragestellungen aufwerfen. Wir sind aber letztendlich keine Experten und deshalb stellt sich die Frage, wie wir im Klassenteam und auch ich als Lehrkraft im Unterricht damit umgehen können. Zu diesem Themenkomplex haben wir uns Expertise aus der Sonderpädagogik geholt. Herr Dr. Ebert, Schulleiter der Don Bosco Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung in Würzburg, gibt uns Anregungen, die wir an die Bedürfnisse der Berufsvorbereitung anpassen können.
Die Heterogenität ist eines, vielleicht sogar das Wesensmerkmal einer Klasse der Berufsvorbereitung. Auf der einen Seite sind schulrechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen zu erfüllen, auf der anderen Seite finden wir Schülerinnen und Schüler mit ganz speziellen Interessen und auch speziellen Potenzialen, die es zu fördern gilt. Und beides unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer einfach. Die Berufspädagogik liefert meines Erachtens nicht immer hilfreiche Angebote, um, wir sagen mal sagen, diesen Spagat vollziehen zu können. Die Förder- und die Sonderpädagogik in meinen Augen schon eher. Oder wie sehen Sie das, Herr Dr. Ebert?
Also ich glaube, dass das Licht der Berufspädagogen, das ich hier kennengelernt habe in der inklusiven Arbeit, das dürfen wir nicht unter den Scheffel stellen. Jeder Lehrer weiß, wenn er Unterricht macht, muss er was darüber wissen, mit welchen Schülern er es zu tun hat. Man kann das schwerpunktmäßig auf die kognitiven Dinge, auf die Bildungsstandards bezogen definieren. Aber dem Grunde nach, by the way, wenn ich mit Berufsschullehrern unterwegs bin, dann erzählen die nach von Geschichten von ihren Lehrern, die wissen was über die. So, und das ist die erste Voraussetzung, die man braucht. Man muss schon wissen, mit wem man es zu tun hat, welche Voraussetzungen jemand bringt, wo Schwierigkeiten bestehen, wo belastete Themen bestehen, ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist, jeder Lehrer macht in jeder Stunde, die er vorbereitet, eine Hypothese, nämlich er überlegt sich, was möglicherweise der nächste Schritt sein kann, dass ein Schüler einen Lernfortschritt hat. Dass man das weniger und mehr intensiv machen kann, ist vollkommen klar, aber man muss ja im Schulalltag auch überleben können. So, und das mache ich jetzt und dann kriege ich ja Feedback und das Feedback ist, kann ich sehen in dem, was die Schüler machen damit. So, und jetzt wird es schwierig, weil die Fehler sind die Meister der nächsten Schritte. Ganz klar, wenn ich die Fehler verstehe, verstehe ich, was der nächste Schritt ist, den der Schüler braucht. Jetzt kriegen wir bei heterogenen Klassen das Problem, dass das dann komplett auseinandergeht. Und deswegen ist jeder Lehrplan extrem gut beraten, wenn der die rechte Zeit den Pädagogen überlässt. Also, dass man nicht, das ist das Problem mit Jahresplanung. Meine Lehrer machen alle Jahresplanung, aber am Ende des Tages ist mir ein Jahresplan, wo viel Rot drin ist, weil es nicht stattgefunden hat, ganz recht, weil ich dann sehe, dass jemand nicht seinen Plan im Auge hat und den verfolgt, das heißt, um den Preis, dass die überhaupt nicht mehr dabei sind oder Einzelne nicht mehr dabei sind, sondern weil er mitkriegt, okay, da habe ich was vorgehabt, das hat nicht funktioniert, wie kriege ich das nochmal auf die Reihe? Und dann entstehen auch Lücken und der Lehrplan sollte Mut zur Lücke machen. Das sollte eine Fundgrube sein, die aufmacht die Themen, die wichtig sind, weil Lehrpläne sind ja die geronnene Form, wie gesellschaftliche Erfahrung, was ist wichtig im Leben, niedergelegt worden für einen Lehrer, der sich dann hoffentlich da bedienen kann und das so stark macht, dass er sagt, das ist jetzt Thema und anderes ist kein Thema. Ich weiß, das beißt sich mit dem Bildungsstandard, ne, weil wenn man in bestimmten Standards dann Zertifikate vergibt, muss man ja alles das können. Okay, da bleibt ein Problem, das müssen wir in der Berufsschule auch vermitteln, insbesondere weil wir es ja mit Kammerprüfungen zu tun haben. Aber es bleibt uns doch auch genügend Zeit, also die Schulzeitpartitur nennt es der Hiller, lässt uns genügend Zeit, um an bestimmten Stellen zu vertiefen, dran zu bleiben, zu differenzieren, einzelne Schüler mitzunehmen. Es nützt doch nichts, vom Pythagoras zu stammeln, wenn der Dreisatz nicht funktioniert. Das kann ich ja machen. Aber am Ende des Tages habe ich eine Lebenslüge transportiert und nicht die Wirklichkeit abgebildet, die Schüler brauchen. Und ich habe die Schüler beschämt, verletzt, ausgegrenzt, Obwohl das natürlich niemand vorhat, aber faktisch passiert so. Da überrollt mich irgendwas.
Das heißt,
und das ist sonderpädagogisch oder pädagogisch, genau.
Das heißt, zusammengefasst, also ich muss flexibel sein als Lehrer,
ja.
Immer mir Feedback holen von meinen Schülern,
ja.
Damit ich auch passgenau flexibel bin.
Also es geht nur mehr härter in der sonderpädagogischen Fragestellung daher, weil das Grundmodell meine ich pädagogischer, von mir aus auch sonderpädagogischer Intervention ist, ich habe Krise, irgendwas funktioniert nicht. Und jetzt mache ich mir einen Plan, eine Hypothese, wie ich diesen Schritt kriege. Und jetzt kommt die Sonderpädagogik ganz stark, indem sie sagt, und wenn ich das System verändern muss, das heißt, wenn ich meinen eigenen Zugang nochmal auf die, das heißt, ich verändere mich selbst. Der Klassiker, den wir im Moment gerade in der Schule versuchen zu implementieren, ist die sogenannte verständliche Sprache, ne, wo der Lehrer sich bewusst sein muss, dass er zwei Bewegungen transportiert. Das eine ist, er muss wissen, ich bin Textproduzent, ne, und wenn ich vom Weizendunst rede, dann weiß der Bäcker noch, worum es geht, aber der Rest der Bevölkerung nicht mehr. Und auf der anderen Seite, das heißt, ich muss das übersetzen in eine verständliche Sprache, ne, weil ich ja zu einer fachlichen Aussage will, am Ende soll der Brot backen können. Und nicht irgendein Fantasieprodukt bei einer Catering-Firma auf den Weg bringen. Und auf der anderen Seite muss ich trotzdem den Schüler im Auge behalten und überlegen, wie kriege ich ihn denn dazu, dass das Thema Lesen zum Beispiel einen Fortschritt macht. Und dann muss man sich fachlich gut aufstellen. Wir arbeiten gerade am Thema Leseflüssigkeit. Das heißt, wenn man das hinkriegt, dass die Schüler schneller lesen, kriegen sie gedankliche Ressourcen, also den Merkspeicher frei dafür, dass sie Sinnentnahme machen können. Das heißt, beide Bewegungen muss man haben. Man muss die fachliche Seite kennen, den Aufbau, da muss man dranbleiben. Davon verstehen die Berufspädagogen ganz viel. Und man muss die individuelle Seite sehen, muss gucken, wie weit ist der Schüler und was ist der nächste Schritt. Und dann guckt man auch weiter.
Jetzt, wenn ich mir meine BVJ-Klasse anschaue, und da habe ich da einige Schüler mit multiplen Problemlagen. Das heißt, die haben emotionale, andere wieder soziale Probleme in der Entwicklung, teilweise auch psychische Beeinträchtigungen und sehr viele haben eine Lernbeeinträchtigung. Jetzt ist klar, man kann da kein Kochrezept anbieten, sondern braucht immer individuelle Lösungen. Was kann ich als Lehrer eigentlich tun von meinem Auftreten, von meiner Sprache, um die Schüler zu unterstützen?
Also wir sind wieder bei den Themen nicht beschämen, weil Grenzen zeigen wir alle. Das kann man, glaube ich, im Unterricht sehr gut befolgen. Und dann, man kann sich auch auf Überraschungen einstellen. Ich war letzte Woche in einem Unterrichtsversuch und da hat eine Kollegin einen Förderplan vorgelegt von einem Schüler, der hatte nichts zu tun mit dem, wie wir den Schüler beobachtet haben. Da stand dann immer drin, Mathematik schwierig und er kann sich nicht konzentrieren und, und. Und der hat sich an dem Tag, war das der Leistungsträger der Klasse, weil er sich für die Lehrerin ins Zeug gelegt hat. Das heißt, wir müssen schon nochmal nachgucken, ob die Diagnosen oder die Befunde, die wir erheben, ob die wirklich stabil sind und in welchen Situationen die stabil sind. Möglicherweise ist ein ganz anderer Weg wichtig. Also hier im Haus ist jedem der Berufspädagogen klar, dass sie viel besser fachliches lehren können, wenn die Beziehung stimmt. Das weiß jeder. Also ich glaube, das ist Binsenweisheit. Und trotzdem habe ich immer wieder den Streit drum, ob man Zeit dafür hat, Beziehungen zu pflegen, weil die fachlichen Inhalte so wichtig seien. So, und das muss man vermitteln. Ich habe keine kluge Lösung dafür, außer dass man jeden Einzelfall angucken muss und jedem Einzelfall entscheiden muss, was ist der nächste Schritt. Und wenn ich eine heterogene Lerngruppe habe, dann muss man natürlich, also ich mag die HEDI-Studie gern, aber es hat natürlich was mit Rahmenbedingungen zu tun, mit wie vielen Schülern habe ich es zu tun, aber es hat noch mehr mit dem Team zu tun. Weil ein Schüler, der bei mir Probleme hat, kann möglicherweise bei einem Kollegen reüssieren, es funktioniert gut. Was das Beispiel der Kollegen zeigt, wo ich selber im Unterrichtsversuch dabei war.
Ja, das Individuum, der Einzelfall, den Sie gerade angesprochen haben, wenn jetzt da Probleme auftreten mit einem Schüler, werden die in der Klassengemeinschaft thematisiert oder ist es eher eine individuelle Sache, dass man den rausnimmt aus der Klassengemeinschaft und mit denen dann bespricht?
Das kommt drauf an. Das muss man in jedem Einzelfall entscheiden. Aber ich sage mal, zunächst mal auf der Seite der Professionellen, glaube ich, ist immer Teamherausforderung. Da dass mehrere Kollegen und Kolleginnen sich beschäftigen mit so Fragen. Und wenn man innerhalb der Klasse das zum Thema macht, also nehmen Sie den Fall des Nachteilsausgleichs, jemand darf länger arbeiten, weil er bei der Lesekompetenz bestimmte Voraussetzungen mitbringt, dann erklären wir das mit den anderen. Ich habe noch nie erlebt, dass die Klasse das boykottiert hat. Ich weiß, dass Schüler ein großes Gerechtigkeitsempfinden haben, der dürfte jetzt länger und ich nicht, und das ist doch ungerecht. Wenn ich aber die Schüler mitnehme, machen wir extrem gute Erfahrungen, das ist dann geklärt. Also zum Beispiel, jemand kommt permanent zu spät und dann kommt die Erklärung, der muss früh ein Medikament nehmen, was ihn niederschmeißt, dann verstehen die anderen das und sagen, okay, das akzeptieren wir jetzt, weil ich verstehe, was da gerade passiert. Oder die Mutter muss ihr Kind erst in die Kindergrippe bringen und kann nicht pünktlich da sein. Dann verstehe ich das und da kann ich es auch mittragen. Also ich würde dafür votieren, sofern die Betroffenen selber das erlauben, was in aller Regel der Fall ist, wenn man es gut vorbereitet, dass man solche Fragen in der Klassengemeinschaft thematisiert.
In meiner Berufsintegrationsklasse war der Fall, dass einige Schüler Probleme mit dem Sprechen hatten, viele haben gestottert. Jetzt gibt es da sicherlich auch unterrichtliche und organisatorische Maßnahmen, die ich auch als Lehrkraft ohne sonderpädagogische Ausbildung oder Weiterbildung gut einsetzen könnte. Hätten Sie noch ein, zwei Beispiele für uns?
Man darf Schüler nicht beschämen. Es ist ein wichtiger Satz, weil ja? Also zum Beispiel der Zusammenhang von Stottern und sozialer Empfindung, der liegt auf der Hand, der ist ja fachlich vielfach belegt. Ja. Natürlich kann ich Stottern erzeugen. Also wenn ich einen Schüler habe, der dazu neigt und ich setze ihn unter Druck, dann wird es genauso passieren, wie man es sich vorstellt. Das heißt, man lässt sich dann Zeit. Oder ein großer Fortschritt der Heil- und Sonderpädagogik war, als man verstanden hat, dass gehörlose Menschen über andere Sinne gut arbeiten können. Also Taubstumme waren ja nahe der Idiotie zugeordnet in der Geschichte der Heilpädagogen, wie man gelernt hat, dass über Hände und Füße und Schreiben und andere Sinne was geht. Wenn ich wirklich weiß, dass ich einen Stotterer in der Klasse habe, der darunter leidet, dann muss er nicht vor der Klasse vortragen. Dann kann er das schriftlich machen, dann kann er, keine Ahnung, einen Schrifttext auf den Weg bringen, kann was schreiben, kann die Situation kann ich vermeiden. Oder ich gestalte sie so, dass es schnell geht und kurz ist und prägnant ist. Da kann man schon ein bisschen aufpassen. War übrigens in diesem Lehrversuch auch der Fall, da waren Schüler dabei, da war klar, dass Druck Stottern erzeugt. Und die Kollegin war herrlich, hat die Zeit gegeben, es war toll. Da wird man selber dann nervös und denkt, das müsste man Zeit lassen und es geht was. Und dann ist es für die Schüler auch eine gute Erfahrung. Bei den Redeflussstörungen muss man gucken, welche Strategien man da hat. Wir sind keine Therapeuten und manche Störungen kriegen wir nur so gebessert, indem wir selber mehr Toleranz entwickeln.
Sie haben gerade erwähnt, wir sind keine Therapeuten. Wohin kann ich mich als Lehrkraft wenden, um da noch mehr Unterstützung zu kriegen? Und auch individuelles Feedback vielleicht, also durch Hospitationen in meinem Unterricht.
Also ich glaube, dass alle Berufsschulen, in dem Bereich bewegen wir uns, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass wir solche Einheiten zur unterstützenden Pädagogik in den Berufsschulen brauchen, wo verschiedene Professionen da sind, die mit ihrer Fachlichkeit einen Beitrag leisten. Der Schulleiter kann keinen Nachteilsausgleich definieren, das hat er nicht gelernt. Dazu braucht er Fachlichkeit in seiner Zuständigkeit, die er im Haus zur Verfügung hat, die Psychologie, die Sonderpädagogik, die Jugendsozialarbeit, und die tragen dazu bei. Also von daher, mein Votum ist da vollkommen klar, wir müssen uns den Luxus leisten, in jeder Schule eine Fachabteilung, wie immer man das nennt, wir nennen es unterstützende Pädagogik, zu haben, die dann in der Lage ist, den Lehrern zur Seite zu springen. Die machen keinen Unterricht dann und die lösen auch nicht alle Probleme der Welt, aber sie machen eine Spur auf, wohin es gehen kann.
Herr Dr. Ebert, wenn Sie heute Abend schlafen gehen und Sie träumen von der Schule der Zukunft, was würden Sie da träumen?
Ich glaube, dass wir als Land in der Lage sein müssten, jemand, der 30 Jahre alt ist und gern lesen und schreiben und rechnen lernen will, ein systematisches Angebot zu machen, hätte ich gerne hier. So viel zum Thema Alphabetisierung. 7,5 Millionen Menschen, die strukturelle Analphabeten sind.
Lieber Herr Dr. Ebert, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und ich wünsche uns, dass Ihr Traum in Erfüllung geht.
So, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt sind wir wieder zurück auf der A3 Richtung Heimat und ich muss sagen, es war schon ein sehr interessantes Gespräch mit dem Herrn Dr. Ebert. Martina, was hast du denn behalten oder was führt da denn im Kopf rum?
Naja, zum Umsetzen auf jeden Fall noch mehr darauf achten, dass man die Schüler nicht beschämt. Manchmal, also man will ja das generell nicht, aber dann kommt man in so Situationen, da passiert das einfach. Und da reicht manchmal auch schon Mimik und auch nur dieser Bindungsaufbau, diese Bindung zu den Schülern herstellen, schafft man, glaube ich, nur, wenn man ehrlich ist und vor allem fair. Und sobald man beschämt, ist man halt einfach auch nicht mehr fair.
Ja, ich wollte eigentlich nur im Interview sagen, das ist mir dann nicht eingefallen, aber ich weiß nicht, von wem der Satz schon, keine Bildung ohne Bindung. Und ich finde, da ist echt viel dran, dass man eben schauen muss, dass der es für den Lehrer macht. Wenn er nicht der Schüler, ich meine jetzt, wenn der selber nicht weiß, für was das gut ist, dass er die Schule besucht, dann wäre es vielleicht ganz geschickt, wenn er es macht, weil er den Lehrer mag.
Genau, und das geht, glaube ich, nur, wenn ich wirklich auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingehe. Also, dass ich wirklich mir am Anfang den Schüler genau anschaue. Da reicht, glaube ich, manchmal auch wirklich nur normales Menschengefühl, beobachten den Schüler und rausfinden, welche Potenziale hat er. Und auch, wo kann ich jetzt da ansetzen und das nochmal unterstützen und ihn bestärken?
Ja, genau. Und wenn er sagt, dass man die Ziele ist, es muss nicht unbedingt der Schulabschluss sein, es muss einen guten Weg einschlagen. Also wenn man weiß, man kann den guten Gewissens entlassen und der macht da Arbeit, die er nachgeht, von der er sich ernähren kann, dann ist das schon durchaus in Ordnung und legitim, wenn man dann sagt, okay, du gehst jetzt von der Schule raus und machst gehst deiner Arbeit nach.
Genau, also das, was er gemeint hat mit der individuellen Zielsetzung.
Ah ja, genau.
Und die Schüler da wirklich auch beteiligen, transparent. Das fand ich sehr gut. Was er auch sehr stark fordert, das ist Feedback von den Schülern einholen. Das musste man noch ganz stärker, viel, viel stärker forcieren. Auch um eben, wie er sagt, den Unterricht richtig zu planen und schülergerecht zu planen. Weil, naja, auch wenn wir nur jung sind, die Schüler denken und an denen vorne, wo die Schüler sind, wir nicht mehr unterwegs. Und deshalb brauchen wir mehr auch für die Unterrichtsplanung und auch für die Themenauswahl stark die Partizipation für die Schüler.
In unsere weiteren Podcasts mit Herrn Dr. Ebert. Jugendberufsagentur, Umgang mit Schulabsentismus, Case Management.